immer lautere Stimmen, die nach mehr Effizienz schreien, beziehungsweise auch die Entwicklungszusammenarbeit gerne umstrukturieren möchten, dass sie instrumentalisiert wird, auch für andere politische Interessen, sicherheitspolitische Interessen, wirtschaftliche Interessen, außenpolitische Interessen. Also es ist eine sehr herausfordernde Zeit für die deutsche, aber auch internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Deutschland hat 2024 rund 30 Milliarden Euro für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben. Trotzdem wurde das UN-Ziel, 0,7% des Bruttonationaleinkommens zu investieren, verfehlt. Gleichzeitig sinken die Budgets hierzulande und weltweit und die Diskussion darüber, ob und wie Entwicklungsprogramme überhaupt nachhaltig wirken, wird immer lauter.
Bei der Not- und Entwicklungshilfe soll massiv gekürzt werden. Finanzminister Lars Klingbeil folgt damit einem internationalen Trend.
Die finanziellen Mittel werden immer knapper. Vor allem seit US-Präsident Trump die amerikanischen Entwicklungshilfen rigoros zusammengestrichen hat.
Meine heutige Gesprächspartnerin hat in Togo ein Programm für KleinunternehmerInnen in einer Langzeitstudie begleitet. Was sie und ihr Team dabei beobachtet und gelernt haben, darüber spreche ich heute mit Mona Mensmann, Professorin für Innovationsmanagement und Entrepreneurship bei eContribute an der Uni Köln. Hallo Mona, schön, dass du heute zu Gast bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Mona, du forschst zur Psychologie des Unternehmertums, also dazu, wie unternehmerisches Denken gefördert werden kann, gerade in Ländern mit niedrigerem Einkommen und für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die von Unternehmertum finanziell und sozial profitieren könnten, zum Beispiel Frauen in Entwicklungsländern. Was hat dich denn motiviert, genau in diesem Feld zu forschen?
Also ich wollte ursprünglich ich bin Psychologin, also ich habe Psychologie studiert. Und mein Plan war damals eigentlich nach dem Studium in die Entwicklungszusammenarbeit, also in die praktische Entwicklungszusammenarbeit einzusteigen. Und dann hat sich durch den Zufall ergeben, dass es ein Forschungsprojekt gab, in dem ich auch promovieren konnte, das mit der Weltbank zusammen durchgeführt wurde. Darüber sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal. Und über diesen Weg habe ich herausgefunden, dass eben die Wissenschaft ein sehr wichtiges Mittel sein kann, um Entwicklungszusammenarbeit zu optimieren und auch effektiver zu gestalten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat mir auch sehr viel Sinn gegeben in meiner Arbeit. Und dann bin ich eben, ich sag mal, auf diesem Zweig geblieben und dann in die wissenschaftliche Arbeit oder die wissenschaftliche Seite der Entwicklungszusammenarbeit eingestiegen.
Seit einigen Monaten gibt es ja in puncto Entwicklungszusammenarbeit viele kritische Stimmen. Viele Menschen verbinden entsprechende Programme mit großen Summen, aber wenig greifbaren Ergebnissen. Die politische Stimmung für Entwicklungszusammenarbeit ist aktuell sehr schlecht. US-Präsident Donald Trump hat das Budget und die Programme der US-Entwicklungshilfe USAID nahezu vollständig eingestampft und auch Deutschland hat ja beispielsweise das Budget deutlich gekürzt. Du forschst seit Jahren genau an diesem Punkt. Was bewirkt Hilfe wirklich und wie lassen sich langfristige Erfolge in der Entwicklungszusammenarbeit erzielen? Wie blickst du denn auf die aktuelle Debatte, auch mit Blick auf diese Kürzungen?
Ja, also es ist wirklich so, dass die Entwicklungszusammenarbeit vor sehr großen Herausforderungen steht, so wie du es auch schon genannt hast. USA sind als verlässlicher Partner nicht mehr da. Das verstärkt die Verantwortung, die Deutschland auch hat in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und gleichzeitig, wie du auch bereits gesagt hast, gibt es immer ein kleineres Budget und immer lautere Stimmen, die nach mehr Effizienz schreien, beziehungsweise auch die Entwicklungszusammenarbeit gerne umstrukturieren möchten, dass sie instrumentalisiert wird, auch für andere politische Interessen, sicherheitspolitische Interessen, wirtschaftliche Interessen, außenpolitische Interessen. Also es ist eine sehr herausfordernde Zeit für die deutsche, aber auch internationale Entwicklungszusammenarbeit. Und innerhalb dieser großen Herausforderung ist eben eine zentrale Herausforderung, das Ganze auch effektiv zu gestalten und eben Programme zu entwickeln, die wirklich auch einen nachweisbaren Nutzen haben.
Oft wird ja kritisiert, Entwicklungszusammenarbeit sei zu kurzfristig und auf reine Selbstdarstellung der unterstützenden Staaten und Organisationen ausgelegt, also nach dem Motto ein paar Monate finanzielle Spritze und dann verschwindet das Projekt wieder. Hast du in deiner Forschung erlebt, dass das tatsächlich so ist, also dass viele Programme einfach zu früh enden, um nachhaltig Wirkung zu zeigen?
Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren oder mehreren Problemen. Oft ist es so, dass bereits in der Konzeptionierung von solchen Programmen gar nicht wirklich berücksichtigt wird, dass es messbare Ergebnisse geben muss, die auch wissenschaftlich rigoros, methodisch sauber gemessen werden sollten. Da steht oft der Output vor dem Outcome. Das heißt also, geht es dann darum, eine gewisse Anzahl an Menschen in diesem Programm zu betreuen in einem Zielland X und nicht so sehr um das Outcome, also was soll das wirklich bewirken. Und wenn es dann mal so ist, dass das Ganze wissenschaftlich betreut wird und eben auch begleitet und das Ganze auch methodisch sauber gemacht wird, dann ist es oft aufgrund von vielen Faktoren so, dass die Effekte kurzfristig gezeigt werden. Die wenigen Studien, die es gibt zu Langzeiteffekten, dann auch leider oft zeigen, dass diese Effekte verschwinden.
Da gehen wir gleich im Rahmen eurer Studie auch nochmal drauf ein. Vielleicht kurz zur reinen Begrifflichkeit der Entwicklungszusammenarbeit. In den 1950er Jahren wurde das Wort Entwicklungshilfe geprägt. Davon geht man heute aber ein bisschen weg, da er die Hilfsbedürftigkeit von Entwicklungsländern stark betont und sie auf die Rolle des Leistungsempfängers reduziert. Deswegen ist heute eben Entwicklungszusammenarbeit eher der Begriff, der genutzt wird. Was verstehen wir denn alles unter Entwicklungszusammenarbeit und von wem wird sie geleistet? Wie ist sozusagen die offizielle Definition, wenn man so will?
Also ich bin keine Politologin, deswegen würde ich mir jetzt nicht anmaßen, die offizielle Definition zu liefern, die alle zufriedenstellt. Ich glaube, wenn man so ein bisschen der Definition des BMZ folgt, dann wäre Entwicklungszusammenarbeit die nachhaltige Verbesserung der politischen Gegebenheiten, den sozialen Gegebenheiten, aber auch den wirtschaftlichen und ökologischen Gegebenheiten auf der Welt. Dann wäre auch die Entwicklungszusammenarbeit stark humanistisch geprägt und auch traditionell auch Werten folgend sozusagen. Da geht es um Themen wie die Bekämpfung der Armut, die Sicherung der Menschenrechte, aber auch Rechtsstaatlichkeit oder auch die Förderung von Demokratie. Das wäre so die Definition, der ich auch traditionell zustimmen würde, auch wenn die heutige Entwicklungszusammenarbeit immer strategischer eingebunden wird, auch wie ich schon gesagt habe, in andere politische Prozesse, in die Steuerung von Migration und anderen Themen. Wie das Ganze organisiert ist, es ist sehr komplex, weil es einfach sehr viele Ebenen hat. Wir haben einmal die internationale Ebene, wo internationale Organisationen eine Rolle spielen, sowas wie die Weltbank beispielsweise, die Weltbankgruppe, aber auch Staatenverbünde wie die United Nations oder die EU. Dann haben wir auf nationaler Ebene, auf der politischen Ebene eben das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die das Ganze politisch steuert. Wir haben die GIZ, die, wenn man will, die bundeseigene Durchführungsorganisation des Ganzen ist. Wir haben aber auch Nichtregierungsorganisationen, die sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Wir haben kirchliche Träger, wir haben die Privatwirtschaft, die über Stiftungen oder andere Initiativen eine Rolle spielt. Auch eine immer stärkere Rolle, auch politisch gewünscht spielt. Also es ist ein sehr komplexes Gebilde aus vielen unterschiedlichen Akteuren, die Zusammenarbeit prägen.
Lass uns von dem großen, ganzen, etwas komplexen Bild einfach mal ganz konkret auf ein Beispiel schauen, nämlich die Studie, die wir jetzt schon ein paar Mal am Rande angesprochen haben, zum Programm der Weltbank, das du und deine Co-Autorinnen wissenschaftlich begleitet haben und die im vergangenen Jahr auch mit einem Preis für die beste experimentelle Studie mit politischer Wirkung ausgezeichnet wurde. Ihr begleitet seit 2014 in Togo, dem Nachbarland von Ghana an der Westküste Afrikas mit rund 9 Millionen Einwohnern, über 1500 KleinunternehmerInnen. Nimm uns einmal mit, was war denn die Grundidee des Projekts?
Also die Grundidee des Projektes war die Tatsache, dass wirklich die Förderung von Unternehmertum einige Milliarden bereits gekostet hat weltweit. Aber auch wenn man sich nur die Zahlen in den Vereinigten Staaten anguckt, das sind wahnsinnige Summen, die für die Förderung von Unternehmertum ausgegeben wird, weil davon ausgegangen wird und diese Auffassung teile ich auch, dass die Förderung von Unternehmertum zu einfach einer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung innerhalb eines Landes beitragen kann. Das Problem ist, dass wir wenig darüber wissen, wie diese Förderung wirklich aussehen soll. Also was funktioniert? Also wie sollen wir UnternehmerInnen fördern, damit sie diese wirtschaftliche und soziale Entwicklung auch vorantreiben können? Und da ist es oft so, dass sich gestützt wird auf, ich sag mal, in der Praxis bereits bereits etablierte Programme beispielsweise und gar nicht genau hingeschaut wird, sind die wirksam oder gibt es vielleicht Alternativen, die besser sind? Und wir haben in diesem Programm ein bereits sehr etabliertes UnternehmerInnen-Training, das damals sehr stark eingesetzt wurde, das sogenannte Business Edge Training von der IFC, verglichen mit einem psychologischen UnternehmerInnen-Training, basierend auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass das unternehmerische Mindset eine große Rolle spielt für Unternehmenserfolg. Das heißt, wir haben das bereits etablierte UnternehmerInnen-Training, was eher auf die Vermittlung von Managementwissen abzielt, getestet gegen ein psychologisches unternehmerisches Mindset-Training.
Das psychologische Training bezeichnet ihr als Personal Initiative Training, also eine Art Coaching zur Stärkung der Eigeninitiative. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter schildern, was genau hinter diesem Ansatz steckt, also wie der sich denn genau von den klassischen Business-Schulungen und dem klassischen Business-Trainingsansatz, der schon länger existiert, unterscheidet?
Das Training ist tatsächlich sehr fundamental anders als die, ich sag mal, klassischen unternehmerischen Trainings, die durchgeführt werden. Es geht da nicht so sehr um die Vermittlung von konkretem Businesswissen, sondern eben um das Lernen an dieses Mindsets, also was du schon beschrieben hast, dieses Eigeninitiative-Mindset. Das Konzept der Eigeninitiative kommt eigentlich gar nicht aus dem Bereich Unternehmertum, sondern wurde ursprünglich erforscht im Bereich der Arbeitslosigkeit. Man hat gefunden, dass Menschen, die mehr Eigeninitiative zeigen, das bedeutet, sie sind, im Deutschen sagt man selbststartend, das ist ein sehr seltsamer Begriff, aber sie sind proaktiver, auch zukunftsorientierter und hartnäckiger, persistenter, dass die einfachere Wiedereinstiegsmöglichkeiten haben. Das war die ursprüngliche Beforschung dieses Konzeptes. Das hat sich dann verbreitet in der organisationalen Forschung, wo auch gezeigt werden konnte, dass Leute mit mehr Eigeninitiative bessere Karriereentwicklung haben, zu Unternehmenserfolg beitragen, weil sie innovative Konzepte innerhalb des Unternehmens vorstellen und so weiter. Und dann erst hat es sich in die Unternehmensforschung hineinentwickelt. Und es ist, wenn man darüber nachdenkt, sehr sinnvoll, dass das passiert ist, weil wir im Bereich des Unternehmertums davon ausgehen, dass Eigeninitiative eine sehr zentrale Rolle spielt. Und der Grund ist, dass die Hauptaufgabe eines jeden Unternehmers, einer jeden Unternehmerin ist, diese unternehmerische Unsicherheit, sagt man in der Forschung, damit umzugehen. Und dabei hilft die Eigeninitiative sehr, weil dafür natürlich proaktives Handeln wichtig ist, um Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren, aber auch wahrzunehmen. Zukunftsorientiertes Verhalten wichtig ist, dass man nicht nur sozusagen die unternehmerischen Prozesse, die man jetzt gerade angehen muss, bedient, sondern dass man sich auch Gedanken darüber macht, wie entwickelt sich der Markt morgen, wie entwickelt sich die Präferenz meiner KundInnen und so weiter. Und diese Persistenz ist eben auch wichtig, weil unternehmerische Unsicherheit auch bedeutet, dass immer wieder man von dem eigenen Weg abkommen muss und immer wieder neue Konzepte und innovative Lösungen sich überlegen muss. Aus diesem Gedanken heraus ist es eigentlich sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Rolle von Eigeninitiative im Unternehmertum. Und wir hatten zum Zeitpunkt der Studie bereits erste Evidenz, dass auch UnternehmerInnen mit mehr Eigeninitiative erfolgreicher sind.
Wie kann ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Also wie stärkt man denn sowas wie Eigeninitiative? Weil wenn ich an klassisches Business-Training denke, dann stelle ich mir jetzt vor, es gibt vielleicht eine Einheit dazu, wie stelle ich meine Bilanz auf, wie sieht eine Buchhaltung aus, was sind Marketingstrategien und wie ist das bei eurem Ansatz? Also wie sieht das in der Praxis konkret aus?
Wir haben viel gearbeitet mit handlungsorientiertem Training und die Teilnehmenden dazu gebracht, eigene Geschäftspraktiken zu hinterfragen und auch wirklich eigene Projekte zu entwickeln innerhalb des Unternehmens und dieses Mindset zu üben. Ich gebe mal ein Beispiel für eine Übung zu diesem selbststartenden Verhalten, dass man proaktiver wird. Die haben sich wirklich hingesetzt und haben überlegt, was habe ich an meinem letzten Geschäftstag getan und wie aktiv, wie proaktiv war ich in meinem Handeln und gab es da vielleicht auch Momente, in denen ich hätte proaktiver sein können und wie sieht das aus und wie möchte ich das in Zukunft verändern. Das war wirklich sehr handlungsorientiert mit wenig Frontalunterricht und viel Selbstreflexion und Erarbeitung von eigenen Projekten.
Die Ergebnisse, die ihr dann nach 2 Jahren beobachten konntet, waren ziemlich beeindruckend. Die Gewinne der Teilnehmenden stiegen im Schnitt um 30%, sowohl für Frauen als auch für Männer, das wird später noch wichtig. Das ist dreimal mehr als nach einem klassischen Business-Training, das hingegen kaum Effekte zeigte. Wie erklärt ihr euch das?
Wir waren selbst erstaunt, dass die Effekte so stark ausgefallen sind. Wir haben natürlich daran geglaubt, dass das unternehmerische Mindset wichtig ist, dass wir auf 30% Steigerung des Unternehmenserfolgs kommen. Das war uns nicht klar. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dieses so etablierte Training keine signifikanten Effekte produzieren konnte. Also wir haben auch uns natürlich gefragt, warum, was sind die Mechanismen dahinter? Wir haben das Ganze auch getestet und was wir rausgefunden haben, ist, dass wirklich sich das, die Geschäftspraktiken der UnternehmerInnen dann wirklich verändert hat nach dem Training. Das heißt, sie sind aktiver geworden, sie sind innovativer geworden in der Art, wie sie ihre Geschäftsprozesse angegangen sind. Sie haben aktiver Kapital gesucht, sie haben aktiver Finanzquellen kontaktiert. Das sind alles Geschäftspraktiken, die zwar in dem anderen Training aktiv trainiert wurden, wo das Ganze auch ein bisschen befeuert wurde, aber das ist überhaupt gar nicht Thema gewesen in diesem psychologischen unternehmerischen Mindset-Training, was ich sehr interessant finde. Also die Leute haben von sich aus wirklich angefangen, mehr Innovation zu betreiben, in andere Geschäftsfelder sich zu entwickeln, mehr Kapital anzusammeln und auch Finanzquellen zu identifizieren und sind einfach ihr Unternehmen oder ihre Unternehmensprozesse mit mehr Eigeninitiative angegangen.
Wurden diese Effekte vielleicht von gewissen Branchen oder Geschäftsfeldern geprägt? Beziehungsweise kannst du auch noch mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich genau für UnternehmerInnen waren, wo die unterwegs waren, was so klassische Branchen überhaupt sind, in denen die so aktiv sind?
Das waren kleine und mittlere Unternehmen, die meisten wirklich sehr kleine und informelle Businesses aus verschiedenen Branchen, also sowohl aus dem Handel als auch aus anderen Branchen zusammengestellt. Von, ich sag mal, der Marktfrau, die getrockneten Fisch auf dem Markt verkauft, über den Elektriker oder beispielsweise SchneiderInnen sind auch öfter vorgekommen. Also so klassische kleinere Geschäftszweige.
Also das war eben so ein Effekt, der sich mehr oder weniger jetzt nicht auf einzelne Geschäftsfelder oder so fokussiert hat, sondern wirklich in der Breite zu sehen war.
Also wir konnten das über alle Sektoren hinweg finden. Wir haben natürlich auch getestet, ist das für besonders erfolgreiche UnternehmerInnen vielleicht effektiver oder weniger effektiv. Und wir konnten finden, dass wirklich über die gesamte Breite an Teilnehmenden diese Effekte auch sichtbar waren.
Jetzt war ja das Forschungsprojekt damit nicht beendet, sondern ihr seid 2021, 7 Jahre später zurückgekehrt, um zu schauen, ob sich dieses Programm auch langfristig ausgewirkt hat. Und tatsächlich, die Gewinne sind nochmal deutlich gewachsen. Im Schnitt verdienten die Coaching-Teilnehmenden etwa $90 mehr pro Monat. Das sind rund 50% mehr als die UnternehmerInnen, die in der Kontrollgruppe, also die eben dieses Personal Initiative Training nicht durchlaufen haben. Habt ihr damit gerechnet und worauf führt ihr diese langfristigen Effekte zurück?
Also haben wir damit gerechnet. Wir haben es gehofft, dass das passiert. Also wir haben im Vorhinein gehofft, dass es da positive Rückkopplungsprozesse gibt, dass man sozusagen durch die Veränderung des Mindsets dann Geschäftserfolg erzielt, was dann wiederum motiviert, das Ganze aufrechtzuerhalten. Wir wussten aber natürlich auch aus der Forschung, dass es ein sogenanntes Trainingstransferproblem gibt. Das heißt, dass oft das Problem ist, dass Effekte nicht über die Zeit aufrechterhalten werden können, weil die eigenen Routinen wieder zurückkehren und man wieder zurückkehrt in das, was am einfachsten ist. Und das ist oft nicht Eigeninitiative zu zeigen. Deswegen waren wir positiv überrascht, dass es noch weiter angewachsen ist oder dass der Unternehmenserfolg noch mehr gestiegen ist im Mittel. Allerdings, und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, leider nur für einige der Teilnehmenden, was sehr schade ist.
Es ist nämlich so, dass diese Effekte hauptsächlich von Männern getrieben sind, die deutlich stärker profitieren in dieser langen Frist als Frauen. In den ersten beiden Jahren stiegen die Gewinne ja noch gleichermaßen, aber nach 7 Jahren ging die Schere weit auseinander. Männer haben nach 7 Jahren $148 mehr verdient, Frauen nur 39. Das klingt jetzt erstmal ziemlich hart. Was steckt hinter diesem großen Unterschied?
Das wissen wir leider immer noch nicht ganz genau. Es ist in der Tat so, dass wir in den Erhebungen in den ersten 2 Jahren finden konnten, dass das Training für Männer und Frauen gleichermaßen funktioniert, worauf wir sehr stolz waren, weil das oft nicht der Fall ist in anderen Trainingsprogrammen. Und wenn man sich den Vergleich zwischen den Frauen in dem sag mal, klassischen Business-Training, mit dem wir verglichen haben, und dem Eigeninitiative-Training anschaut, dann sieht man da auch einen sehr starken Kontrast. Also das andere Training hat wirklich sehr wenig funktioniert für Frauen. Deswegen hatten wir uns eigentlich erhofft, dass wir diese Effekte auch nach 7 Jahren nochmal wiederfinden würden, und haben es dann, also wie du schon gesagt hast, nicht getan. Wir haben versucht herauszufinden, warum das der Fall ist. Wir sind in die Literatur gegangen, haben nochmal uns einige der Gründe, warum vielleicht dieser Trainingserfolg nicht aufrechterhalten werden konnte, angeschaut und haben das überprüft. Wir haben beispielsweise, eine Annahme war, dass ein Problem sein könnte, dass die Frauen in anderen Sektoren unterwegs sind als Männer. Also dass sozusagen der Handel, in dem man Frauen stärker findet als Männer, weniger Wachstumspotenzial hat, deswegen auch nach 7 Jahren vielleicht weniger passiert.
Also dass man so ein bisschen was verändern kann, in den 2 Jahren schon Wachstum drin ist, aber dass dann irgendwann das gedeckelt ist sozusagen und nicht mehr viel weiter wachsen kann.
Ganz genau, ganz genau. Wir haben dann daraufhin Frauen und Männer innerhalb des Handels verglichen und haben gesehen, dass diese Geschlechtsunterschiede leider immer noch existent sind. Wir haben auch geschaut, das war ja zu Zeiten von Corona, was in Togo einen kleineren Effekt hat auf das Business, als es jetzt beispielsweise in Deutschland war, aber es gab natürlich auch dort Veränderungen. Wir haben da aber gefunden, dass, wenn es überhaupt Unterschiede gibt, Männer eher das Gefühl hatten, dass Corona ihre Geschäftspraktiken eingeschränkt hat. Das heißt, da sehen wir jetzt keinen wirklichen Erklärungsgrund. Wir haben auch überprüft, ob Frauen vielleicht das Geld, was sie erwirtschaftet haben, in den ersten Jahren investiert haben in andere Geschäfte innerhalb des Haushalts, also beispielsweise in das Start-up von, weiß ich nicht, des Sohnes oder anderen Familienmitgliedern. Das konnten wir auch nicht bestätigen. Also die Teilnahme des Trainings hat nicht zu mehr Business-Startups geführt innerhalb des Haushalts, und auch nur ein Drittel der Frauen hatte überhaupt weitere Businesses im Haushalt. Das heißt, das kann es auch nicht erklären. Und was wir uns auch noch angeschaut haben, ist, ob Frauen entweder freiwillig oder auch unfreiwillig mit dem Geld, was sie erwirtschaftet haben, andere Haushaltsmitglieder unterstützt haben. Klassischerweise beispielsweise das Geld investieren, um für die Ausbildung von anderen Familienmitgliedern aufzukommen. Da gibt es erste Hinweise, dass das der Fall sein könnte, weil wir gesehen haben, dass die Frauen, die mehr Entscheidungsgewalt haben innerhalb ihres eigenen Businesses, also die mehr entscheiden dürfen, was sie mit ihren Unternehmensgewinnen machen, und die das nicht absprechen müssen, beispielsweise mit ihren Ehemännern, dass die mehr profitiert haben nach 7 Jahren von diesem Training. Und wir konnten auch sehen, dass die Effekte stärker waren für unverheiratete Frauen. Das heißt, das sind erste Hinweise, die sind allerdings auch eher schwach, die Effekte, aber das sind erste Hinweise, dass das eventuell ein Erklärungszweig sein könnte. Ich glaube, dass es da noch mehr Gründe gibt, die wir leider nicht kennen, und da ist jetzt noch ganz viel Raum für zukünftige Forschung.
Eigentlich ist es ja das Ziel vieler solcher Programme, gerade Frauen gezielt zu fördern. Das ist jetzt mit eurer Methode langfristig nicht gelungen. Wie ließe sich das denn ändern? Also welche zusätzliche Unterstützung bräuchten die Frauen zum Beispiel? Lässt sich da schon was zu schlussfolgern, oder muss da jetzt noch mehr Forschung zu den Ursachen erstmal stattfinden? Weil ich stelle mir das jetzt ziemlich schwierig vor, wenn es in den ersten beiden Jahren ja eigentlich total gute Erfolge gab.
Also ich glaube, wir können vielleicht erste Handlungsempfehlungen geben, weil wir gesehen haben, dass dieser Erfolg nach 7 Jahren auch dadurch bedingt sein könnte, dass bei Männern einmal das Kapital wächst und gleichzeitig auch die sogenannten Selbstwirksamkeitserwartungen sich steigern. Selbstwirksamkeitserwartungen, das ist ein Begriff aus der Psychologie, der bedeutet, dass ich denke, dass ich die Ziele, die ich mir setze, in diesem Fall die unternehmerischen Ziele, die ich mir setze, auch erreichen kann. Also es ist so eine gewisse, ja, Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Und wir glauben, dass es da eben auch so einen rekursiven Effekt gibt, positiven Rückkopplungseffekt, dass mehr Unternehmenserfolg natürlich zu mehr Kapital und auch mehr Selbstwirksamkeitserwartungen führt, was dann wieder den Unternehmenserfolg verstärken kann. Wenn man das so annimmt als Erklärung, dann könnte daraus folgen, dass man eben vielleicht bei Frauen stärker unterstützen müsste mit weiteren Interventionen, beispielsweise um diese Selbstwirksamkeitserwartungen Erwartungen zu steigern, dass man vielleicht psychologisch mehr unterstützt im Falle von Scheitern innerhalb dieser Periode, dass man das vielleicht begleitet und Frauen besser schult, wie man vielleicht trotzdem die eigene Selbstwirksamkeit steigern kann. Vielleicht gibt es auch Interventionen, die das Kapital von Frauen sozusagen erhöhen in der Zeit. Das ist aber sicherlich nicht alles, was man machen kann. Ich habe auch in meiner eigenen Forschung einige Projekte, in denen wir jetzt weiter in dieses Problem hineinfühlen wollen und auch schauen wollen, wie kann man wirklich die langfristige Effektivität von so einem Training für weibliche Unternehmerinnen erhöhen.
Das Training hat im Schnitt $750 pro Person gekostet und über 7 Jahre rund $6.000 Mehrgewinn gebracht. Das ist ja eine recht ordentliche Rendite und übersteigt die ursprüngliche Investition bzw. die Kosten bei weitem. Sind viele Programme und Trainings dann vielleicht nicht kosteneffizient und steckt da nicht eigentlich wahnsinnig viel Potenzial in solchen Ansätzen? Also ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation, wenn man effektivere, effizientere Trainings haben kann mit besseren Ergebnissen, aber gleichzeitig ja auch gar nicht mal so viel Geld ausgeben muss.
Ja, da ist natürlich noch viel Potenzial in bestehenden Programmen. Das zeigt, dass man diese Programme so optimieren kann, dass sie eben erfolgsversprechender und somit auch renditestärker sind. Ich glaube, dass mit Einzug von digitalen Methoden und auch KI-gestützten Trainingsformaten und so weiter das Ganze noch effizienter gestaltet werden kann und noch mehr Rendite bringen kann, weil wir natürlich weniger Investitionen haben für TrainerInnen und so weiter. Aber auch das braucht noch viel Forschung, wie wir da skalierbare Lösungen anbieten können, die wirklich noch kosteneffizienter dazu beitragen können, dass Unternehmenserfolg gesteigert wird.
Jetzt in eurem konkreten Fall wurde das Programm ja tatsächlich auch in mehreren Ländern und Kontexten übernommen bzw. ausgerollt, oder?
Ja, also das Programm gibt es jetzt in verschiedenen Ländern. Mittlerweile gibt es eine sehr große Forschendengruppe, die sich mit diesem Ansatz beschäftigt. Es gibt sogar ganze Funding-Calls sozusagen von internationalen Organisationen, die diese Art des Trainings testet in unterschiedlichen Kontexten. Ich selbst habe es auch in unterschiedliche Kontexte getragen. Wir sind gerade dabei, eine Intervention beispielsweise für Geflüchtete in Bangladesch zu testen. Wir haben Ansätze auch für unterschiedliche Gruppen auch innerhalb Europas, beispielsweise Arbeitssuchende in Frankreich. Wir haben Trainingsprojekte mit Schülern und Schülerinnen, beispielsweise in Ecuador. Das heißt, dieses Konzept hat sich jetzt in diesen 12 Jahren wirklich schon sehr verbreitet.
Das ist ja ein sehr hoffnungsvoller Ausblick und es wird spannend, dann in einigen Jahren nochmal drauf zu schauen, wie dann die noch langfristigeren Effekte oder auch die Ergebnisse in anderen Orten oder Kontexten aussehen. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.